Minister Dobrindt rechtlich begründet, warum weiter Menschen an den deutschen Grenzen zurückgewiesen werden. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland hat die SPD-Politikerin gesagt, Dobrindt müsse die von ihm zugesagte Erklärung jetzt schnell nachliefern. Hintergrund ist eine Eilentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Das hatte Anfang des Monats ein Urteil im Fall von drei Menschen aus Somalia gefällt. Danach war es rechtswidrig, die Menschen an der Grenze abzuweisen. Innenminister Dobrindt will trotzdem an der Praxis des Zurückweisens festhalten. Er argumentiert mit einer Notlage und strebt an, dass der Europäische Gerichtshof in der Frage entscheidet. Verteidigungsminister Pistorius ist zu Gesprächen in die Ukraine gereist. Der SPD-Politiker will sich in der Hauptstadt Kiew über die Lage im Land informieren. Außerdem soll es darum gehen, wie Deutschland die Ukraine weiter militärisch unterstützen kann. Schon vor seiner Abreise hat Pistorius gesagt, es gehe darum, dass die Ukraine in eine Position komme, in der Russland zu ernsthaften Verhandlungen bereit ist. Russland fliegt zurzeit verstärkt Drohnenangriffe auf die Ukraine. Zu Beginn der Woche war der größte Angriff seit Beginn des Krieges im Jahr 2022 gemeldet worden. In den USA weiten sich die Proteste gegen Präsident Trump und seine Einwanderungspolitik weiter aus. Wie der Sender CNN berichtet, hat es in etlichen Städten Demonstrationen gegeben, unter anderem in New York, Chicago, Austin, Seattle und Washington. Für das Wochenende sind landesweit hunderte weitere Protestaktionen angekündigt. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles hat inzwischen Berichte über zunehmende Ausschreitungen zurückgewiesen. Nur eine kleine Minderheit beteilige sich an Vandalismus. US-Präsident Trump hatte gesagt, die Stadt versinke in Chaos und Gewalt. Er rechtfertigte damit die Entsendung von Soldaten nach Kalifornien. Im Gazastreifen sind nach Angaben der GHF-Stiftung 5 ihrer Helfer getötet worden. Mehrere andere seien bei einem Angriff auf einen Bus verletzt oder möglicherweise als Geiseln genommen worden, hieß es von der GHF. Aus Tel Aviv Bettina Meyer.
Die Firma verteilt im Auftrag Israels Hilfsgüter in insgesamt 4 Verteilzentren im Küstenstreifen. Gegen 10 Uhr am Abend soll der Bus auf dem Weg in ein Verteilzentrum gewesen sein, als er westlich der Stadt Khan Yunis von Hamas-Terroristen angegriffen wurde, heißt es in der Mitteilung. Die Verteilung von Hilfsgütern durch die private Sicherheitsfirma im Auftrag Israels wird von internationalen Hilfsorganisationen scharf kritisiert. Es handele sich um eine Kriegspartei, die über den Zugang zu Lebensmitteln entscheide.
Das Berliner Abgeordnetenhaus berät heute über den Zustand der Brücken in der Stadt. Die Koalitionsfraktionen von CDU und SPD haben die Debatte beantragt. Wie groß der Handlungsbedarf ist, hatten zuletzt die kurzfristigen Abrisse der Ringbahnbrücke, der Westendbrücke und der Wohlheidebrücke gezeigt. Agnes Sunderbayer, RBB 24 Landespolitik.
Bei der Wuhlheidebrücke war innerhalb von 4 Tagen ein Abrissunternehmen zur Stelle. Die wichtige Verkehrsverbindung nach Köpenick konnte zügig wieder für den Verkehr freigegeben werden. Eine Erfolgsbilanz, so sehen es die Koalitionsfraktionen von CDU und SPD und wollen darüber heute in der Aktuellen Stunde im Abgeordnetenhaus debattieren. Marode Brücken durch Neubauten ersetzen, das soll in Zukunft deutlich schneller gehen. Die damit verbundene Prüfung soll einfacher werden und so die Planungszeit von 9 Monaten auf 1 Monat verkürzt werden. Damit könnte sich der Neubau um mehrere Monate bis Jahre beschleunigen.
In Cottbus wollen heute Beschäftigte des Energiekonzerns LEAG protestieren. Der Betriebsrat erwartet rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einer Betriebsversammlung. Sie befürchten beim Bau neuer Gaskraftwerke Nachteile. Anlass sind Aussagen von Bundeswirtschaftsministerin Reiche, wonach ein Großteil der Kraftwerke im Süden Deutschlands entstehen soll. Die neuen Gasanlagen sollen laut LEAG künftig einspringen, wenn der schwankende Strombedarf durch erneuerbare Energien nicht zu decken ist, etwa wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht. Der Frontmann der Beach Boys, Brian Wilson, ist tot. Das hat seine Familie mitgeteilt. Wilson wurde 82 Jahre alt. Er litt seit längerer Zeit an einer Form der Demenz. Die Beach Boys waren vor allem in den 1960er Jahren erfolgreich. Zu ihren größten Hits zählen Surfin' USA, I Get Around und Good Vibrations. Wilson galt als kreativer Kopf der Band und komponierte die meisten Songs. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute sonnig und trocken bei 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin Eiskeller 5 Grad und in Steglitz 12. In Brandenburg zwischen 5 in Forst und 11 Grad in Wiesenburg. Die Zeit 7.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen. mit Frank Mayer.
Einen schönen Morgen wünsche ich. Seien Sie herzlich willkommen hier bei Radio 3. Und das sind die Henry Girls, drei Schwestern aus Irland, mit ihrer Variante des Elvis Costello Songs Watching the Detectives. Ja, das Meer. Ach, das Meer. So schön klingt's da. Und wie es tatsächlich schön bleiben kann am Meer und gesund bleiben kann am und im Meer, das fragen wir uns heute hier bei Radio 3. In Nizza treffen sich gerade Vertreter aus 130 Staaten zu einer UN-Ozeankonferenz. Sie beraten da über den Schutz der Weltmeere vor Klimawandel, also Erwärmung, Überfischung, massiver Verschmutzung. Und ich spreche jetzt mit einem Vertreter der Organisation Clean Wave Foundation auf Mallorca. Die engagiert sich besonders gegen die Vermüllung des Mittelmeeres. Der Geschäftsführer der Organisation, Ali Wahlhaus, der ist jetzt in der Leitung. Guten Morgen, ich grüße Sie.
Schönen guten Morgen, Herr Mayer.
Wo zeigt sich denn aus Ihrer Sicht die Vermüllung des Mittelmeeres am stärksten?
Also die Herkunft ist eindeutig, und da möchte ich jetzt keine Schuldzuweisung machen, aber eindeutig die nordafrikanische Küste. Aber dort bleibt es natürlich nicht. Ne? Die Strömungen treiben das überall hin und wir haben auch andere Zentralpunkte. Das ist vor allem in Katalonien, Tarragona. Da ist ein sehr großer Industriepark für Polymerherstellung, Chemie, die über die letzten Jahre ein großes Leck hatten an sogenannten Pearls. Das sind die kleinen, das ist der Rohstoff im Prinzip für die Plastikherstellung, die auch in Galizien überall dann vorgefunden lief. Die Strände haben sich schneeweiß vorfinden lassen durch diese kleinen Elemente. Ne? Und also von daher ist das jetzt weniger punktuell, wo kommt es her, sondern das Mittelmeer ist allgemein extrem hoch belastet, da es ja im Prinzip eine geschlossene, bis auf Gibraltar eine geschlossene Badewanne ist.
Jetzt engagieren Sie sich mit Ihrer Clean Wave Foundation in verschiedenen Bereichen und ein Zentrum Ihrer Aktivitäten, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Engagement gegen Einwegverpackungen für Trinkwasser. Warum ist das so ein besonders wichtiges Thema?
Ja, also erstens übrigens, ich habe über 25 Jahre selber in der Chemieindustrie gearbeitet, in Führungspositionen. Ich bin also definitiv kein Plastikfeind und auch unsere Organisation nicht. Aber es geht um die Nutzung und die Einwegverpackung ist leider eine Illusion entstanden dort, dass das Recycling-System funktioniert, sprich die gelben Tonnen, die jeder kennt. Europaweit und nicht nur europaweit. Und das ist schlichtweg nicht wahr, weil sich Plastik nur rezyklieren lässt, wenn es einkomponentig ist. Einkomponentig heißt ein Material. Das ist aber keine Verpackung. Normalerweise sind die Verpackungen aus Hartplastik, das ist Polypropylen. Die Deckel, also sprich der Verschluss ist aus Polyethylen. Die haften zusammen und sind somit schon mal nicht mehr rezyklierbar. Und Tatsache ist, dass es nur 9% des Einwegplastiks, und da kommt der größte, kommen über 38% des gesamten Plastikmülls her, also knapp 40%, nur 9% von diesem Müll, vom Einwegplastik, rezykliert wird. 12% werden inzineriert, sprich in Verbrennungsanlagen, wenigstens noch energetisch verwendet. Das ist also was Positives. Und der Rest, 79%, sehen wir irgendwann und normalerweise natürlich im Mittelmeerraum, wird es durch torrentiale Gewitter ins Meer gespült in Form von Mikroplastik und Nanoplastik, also minimalistischen Teilchen, Partikeln.
Um das nochmal kurz festzuhalten, ungefähr 80% der Einwegverpackungen für Trinkwasser landen am Ende im Meer, ja?
Nicht nur Trinkwasser, sondern Gesamteinwegverpackung. Ihre Frage war ja, warum konzentrieren wir uns gerade, Lösungen anzubieten für nicht verpacktes Wasser? Von allem Einwegplastikmüll, der entsteht weltweit, sind 40% entstehen durch Trinkwasserverbrauch. Also sprich verpackten Trinkwasser, was wieder Polyethylenflaschen sind. Und der Deckel obendrauf ist Polypropylen, wieder ein Gemisch. Wenn es so weggeworfen wird, weggeworfen in die gelbe Tonne und ist dann schon wieder nicht mehr rezyklierbar. Und da haben wir gesagt, mein Gott, wenn wir irgendwo eine Veränderung erreichen wollen, dann fangen wir natürlich da an, wo eine merkliche Verbesserung spürbar ist. Ne? Also bei dem größten Verursacher, sprich der Trinkwasserkonsum vom verpackten, in Polyethylenflaschen verpackten Trinkwasser.
Lassen Sie uns noch auf eine andere Säule Ihrer Arbeit schauen. Sie engagieren sich auch für die Renaturierung von Küstengebieten auf Mallorca. Wie machen Sie das? Wie gehen Sie da vor?
Richtig, also wir betreiben die Spaniens größte, könnte sogar im Mittelmeerraum sein, das ist immer gerade eine Frage, wo die Bojen sind. die größte Spaniens größte größtes Renaturierungsgebiet, was in Mallorca, Puerto Colom heißt das, die Bucht von Puerto Colom ist, die extrem degradiert ist, wie viele von den 52 Buchten, die wir hier auf Mallorca haben. Hier geht es um ein Gebiet von 75 Hektar, also 750.000 Quadratmeter, wer den Hektar nicht so kennt, die passiv renaturiert werden, so nennt man das. Passiv heißt also Schutz, Schutz von schlechtem Ankerwurf der nautischen Aktivitäten, von Überfischung, von. Das ist eine Sache, Schutz, also einen bedingten Zugang, aber trotzdem für jeden zugänglich. Also es geht hier nicht gegen irgendwelche Interessensgruppen, sondern einfach nur ein verantwortlicher Umgang mit dem Gebiet. Und dann gibt es die aktive Renaturierung, sprich dort, wo vor allem Seegras und Makroalgen, die eigentlich der Brutplatz für 75 bis knapp 80% der Meeresfauna im Mittelmeer darstellen, die sind extrem stark degradiert. Die befinden sich in den Küstengebieten bis zu maximal 30 Meter Tiefe. Und die werden tatsächlich, also man muss sich das vorstellen, darum nennt sich auch unsere Initiative Met Gardens, das heißt Mittelmeergärten, die werden tatsächlich wieder bepflanzt. Als 182 Taucher, die dort aktiv sind, mhm, und ausgebildete Taucher, die tatsächlich pflanzen.
Untermeerische, pflanzen, ja, untermeerische Gärten zum Schutz der Küste auf Mallorca. Genau. Herr Fallhaus, ich werde an Sie denken, wenn ich demnächst die Hand mal wieder zuckt, um so eine Einwegflasche zu kaufen, statt die eigene Flasche mitzunehmen und irgendwie mit dem guten Berliner Trinkwasser zu befüllen. Das war Ali Wallhaus, Geschäftsführer der Stiftung Clean Wave Foundation, die sich engagiert auf Mallorca für den Schutz des Mittelmeeres vor Vermüllung. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank auch so, Herr Mayer. Schönen Tag.
Schönen Tag Ihnen auch. Und gleich spreche ich hier auf Radio 3 mit einer Klimawissenschaftlerin, die bei der UN-Ozeankonferenz in Nizza dabei ist. Was hat diese Konferenz bisher gebracht? Das ist dann die Frage. Und hier haben wir Dylan LeBlanc aus den USA mit seinem Song »The Crowd Goes Wild«. Ist es. Sie sind hier bei Radio 3. Über 70% der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt. Schon das macht klar, wie wichtig die Ozeane sind für das Klima unserer Erde und die Ökologie der Erde. Das GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, das erforscht seit mehr als 150 Jahren die Prozesse in den Weltmeeren und auch die Wechselwirkung mit der Atmosphäre. Und dort an diesem Institut ist Katja Matjes, Klimawissenschaftlerin und Direktorin des Geomar-Zentrums. Sie ist gerade als Beobachterin bei der UN-Ozeankonferenz in Nizza. Frau Mattes, guten Morgen nach Nizza.
Guten Morgen, Herr Mayer, nach Berlin.
Die Ozeane haben sich stark erwärmt. Nur mal eine Zahl. 2024 lag die Oberflächentemperatur ein ganzes Grad über der durchschnittlichen Temperatur im 20. Jahrhundert. Was bedeutet das eigentlich, wenn die Temperatur der Weltmeere an der Oberfläche um ein Grad ansteigt?
Das bedeutet, dass wir neben der Erwärmung des Wassers auch eine Versauerung des Ozeans sehen. Das heißt, Kalk löst sich auf. Man kann sich das so vorstellen, dass Korallenriffe sich wirklich auflösen durch diese Säure und Muscheln sterben. Wir haben Tiere, die an kaltes Wasser gewöhnt sind, die sterben oder von anderen Arten verdrängt werden. Und wir haben einen Sauerstoffverlust. Das heißt, es entstehen Todeszonen, auch schon vor unserer Haustür in der Ostsee. Und den Fischen geht im wahrsten Sinne des Wortes die Luft aus.
Jetzt sind die Ozeane ja bekanntlich riesig. Ich habe schon gesagt, 70% der Erdoberfläche. Mhm. Es wird ewig dauern, bis sich solche Wassermassen erwärmen. Wahrscheinlich auch genauso ewig, bis sie sich wieder abkühlen. Kann man so eine Entwicklung überhaupt noch stoppen oder sogar wieder umdrehen?
Ja, kann man. Also zu einem gewissen Teil. Wir haben diese Erwärmung schon angestoßen und sie ist im Gang. Sie beschleunigt sich. Es gibt ein ganz einfaches Mittel. Wir müssen einfach nur, in Anführungsstrichen, die atmosphärische Konzentration von Kohlendioxid und Methan, also von den Treibhausgasen, senken. Das heißt, Emissionen senken etwa 90% und reduzieren. Und damit haben wir noch eine Chance, diese Beschleunigung aufzuhalten.
Wie sind denn die Aussichten, was bedeutet diese Erwärmung der Ozeane, die ja noch weitergehen wird, für Menschen, die in Küstengebieten leben?
Ja, das heißt, wir sehen durch die Erwärmung eine Ausdehnung des Meeres. Das heißt, der Meeresspiegel steigt. Wir sehen es jetzt schon auf pazifischen Inseln. Die Leute müssen ihre Gebiete, wo sie leben, aufgeben. Aber es wird auch zu anderen größeren Veränderungen kommen. Wir haben arktisches Meereis haben wir schon praktisch zu 80% verloren. Das heißt, das ganze Klimasystem, der Ozean ist ja sozusagen eine Kühlung und hat uns bisher zu angenehmen Temperaturen verholfen, hat dem Klimawandel entgegengewirkt. Die Strömungen werden sich verändern und das wird auch Änderungen auf unser Wetter haben. Man kann sich das ganz einfach vorstellen. Wir haben eine Zunahme mariner Hitzewellen. Wir hatten eine sehr starke Erwärmung im Atlantik 2024, Sie haben es gerade gesagt. Und die wärmeren Oberflächentemperaturen führen zu einer verstärkten Aufnahme von Wasserdampf, der bei entsprechenden Wetterlagen nach Europa transportiert wird und dort als Regen zu Extremereignissen führt. Und das haben wir ja in den letzten Wochen und Monaten leider sehen müssen, die Ahrtal-Flut oder auch die Flut in Spanien, das sind alles Auswirkungen, mit denen wir in Zukunft dann stärker zu tun haben werden.
Jetzt wird ja in Nizza darüber gesprochen, bei der UN-Ozeankonferenz, bei der Sie als Beobachterin dabei sind, gesprochen über den Schutz der Ozeane, auch vor dieser Erwärmung. Sind denn da inzwischen auch konkrete Maßnahmen vereinbart worden oder in Sicht zumindest?
Ja, es geht mir immer viel zu langsam, aber es gibt eine Deklaration, die auch schon vorher vorverhandelt ist und die feststeht. Und eine ganz wichtige Sache ist das Hochseeschutzabkommen. Das bedeutet, das ist ein internationales Abkommen, was durch mindestens 60 Mitgliedstaaten ratifiziert werden muss, zum Schutz der marinen Biodiversität in Gebieten außerhalb nationaler Hoheitsgewalt. Man kann sich das so vorstellen, dass der internationale Ozean momentan so ein bisschen Wildwest ist. Jeder kann machen, was er will und das ist natürlich nicht gut. Und es hat etwa 15 Jahre gedauert, bis man sich in der internationalen Community geeinigt hat. Und die UN-Ozeankonferenz hat jetzt dazu geführt, dass zum Beispiel am 9. Juni 18 Staaten unterschrieben haben und dieses Abkommen ratifiziert haben. Und wir haben jetzt aktuell 51 Staaten. Deutschland wird auch das Hochseeabkommen ratifizieren und wir brauchen 60, damit es in Kraft tritt. Das ist ein großer Hoffnungsschimmer.
Wie ist das mit der Beteiligung der USA, die ja bekanntlich für das Weltklima eine sehr wichtige Rolle spielen und genauso bekannt ist, dass sich unter Präsident Trump die USA aus wichtigen Klimaschutz- und Umweltschutzprojekten zurückgezogen haben. Welche Rolle spielt die USA jetzt bei der UN-Konferenz?
Die USA ist nicht vertreten, also zumindest die US-Delegation ist nicht vor Ort. Aber es sind viele, viele Kolleginnen und Kollegen da. Ich habe gestern sogar John Kerry getroffen, der natürlich nicht mehr an der Regierung beteiligt ist. Aber glücklicherweise gibt es eine Vielzahl von Staaten, die sich weiterhin mit großem Engagement für internationale Abkommen einsetzen. Und auch Deutschland ist hier sehr stark vertreten. Und viele dieser Staaten hören auf die Wissenschaft und treiben sozusagen auf der Basis wissenschaftlicher Evidenz die Verhandlungen voran. Und zukünftig wird auch die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene einen zentralen Stellenwert einnehmen, um diesen geopolitischen Herausforderungen, ich sag mal, kurzzeitigen Unruhen standzuhalten. Und ich bin trotz allem sehr, sehr zuversichtlich. Eine Großzahl von Staaten ist sehr stark engagiert und gerade die Small Island Developing States, die die Folgen des Klimawandels tagtäglich vor der Haustür sehen, sind sehr, sehr stark vertreten und viele andere Industrienationen auch.
Da bin ich sehr froh, dass Sie zuversichtlich von dieser Konferenz zurückkehren oder zumindest jetzt zuversichtlich davon berichten. Das war die Klimawissenschaftlerin Katja Mattes. Sie ist Direktorin des Geomar-Zentrums in Kiel und dabei als Beobachterin bei der UN-Ozean-Konferenz in Nizza. Sie, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Bye-bye.
Das war Nene Freeland, Jazzsängerin aus den USA, mit ihrem Song Waste Not, Want Not.
Radio 3. Kultur kompakt.
Sie haben es vielleicht schon in unseren Nachrichten gehört oder im Netz gelesen. Brian Wilson, der Frontmann der legendären Band Beach Boys, der ist gestorben mit 82 Jahren.
Mit sonnigen Surfsongs schrieben die Beach Boys Musikgeschichte und begeisterten eine ganze Generation für das kalifornische Lebensgefühl. Mitbegründer Brian Wilson, der wurde als Visionär des Pop gefeiert. Wilson hatte fast alle Beach Boys Songs und Hits geschrieben und die Alben der Band auch produziert. Viele Songs, die wurden zu richtigen Klassikern, wie zum Beispiel Fun, 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 Surf in USA oder auch Good Vibrations. I'm picking up good vibrations. Seinen Tod verkündete Wilsons Familie über Social Media. Zitat: Mit gebrochenem Herzen teilen wir mit, dass unser geliebter Vater Brian Wilson gestorben ist. Uns fehlen momentan die Worte. Ja, noch ein halbes Jahrhundert nach der Beach Boys Hochphase tourte der Musiker mit seinen Songs um die Welt und später ließ ihn dann seine Gesundheit immer wieder im Stich. Er musste Konzerte absagen. Wilson war an einer Art Demenz erkrankt und starb und stand zuletzt unter Vormundschaft.
Und zu seinem Tod gab es jetzt auch schon eine ganze Reihe von Reaktionen, ne?
Oh ja, die sind teilweise wirklich rührend. Zum Beispiel Schauspieler John Cusack, der Wilson mal im Biopic Love and Mercy gespielt hat. Er schreibt, Zitat: Der Maestro ist von uns gegangen. Der Mann war ein offenes Herz mit zwei Beinen, mit einem Ohr, das die Engel hörte.
Oh. Ja.
Und Fleetwood Mac, Schlagzeuger Mick Fleetwood, der schreibt: Jeder, der einen musikalischen Knochen im Leib hat, muss dankbar sein für Brian Wilsons genialen, magischen Zugriff und sehr traurig über diesen großen Verlust in der Welt.
Das ist wohl wahr, werde ich heute Abend wieder ausführlich Beach Boys hören. Viele junge Menschen in Deutschland, die glauben Videos und Posts auf Social Media eher als den Inhalten von klassischen Nachrichtenseiten. Das haben wir schon öfter hören müssen und das wurde jetzt in einer neuen Studie bestätigt.
Im sogenannten Social Media Atlas 2025 gaben das 57% der Befragten an, zwischen 20 und 29 Jahren. Das ist ein Anstieg von 14 Prozentpunkten in dieser Altersgruppe im Vergleich zum Jahr davor. Und bei der Bevölkerungsgruppe im Alter von 30 bis 39 Jahren vertrauen 51% eher Social Media. Auch da ist der Anteil gewachsen. Und in der Gruppe der Jüngsten, also der 16- bis 19-Jährigen, sind es 44%, auch dort mehr als letztes Jahr. Ja, für diese repräsentative Studie im Auftrag von Peer Agency wurden mehr als 3.500 Internet-Nutzer und Nutzerinnen ab 16 Jahren gefragt.
Jetzt schickst du uns zu einem Vortrag, der ist was für Nostalgiker in Sachen Rock, Pop und Jazz, made in GDR, also aus der DDR. Da geht es um das Plattenlabel Amiga.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, Frank, aber ich bin manchmal früher noch öfter als heute auf Berliner Flohmärkten unterwegs, zum Beispiel im Mauerpark. Und wenn du da so eine Plattenkiste durchwühlt hast, dann kennst du auf jeden Fall die Cover dieser Amiga-Scheiben. Beat, Rock, Popmusik, Polish Jazz, auch Schlager, volkstümliche, schräge Musik, World Music, würde man heute sagen, irgendwie so. Da gibt es auch Frauengesang aus Bulgarien und so, Instrumentalmusik, viele, viele Kuriositäten. Aber natürlich auch die großen Namen, Karat, Pudis, Amiga, wurde 1947 gegründet und bestand ja noch bis 1994 und sollte ja einfach die Bandbreite der populären Musik abdecken. Mehr als 2200 Alben sind tatsächlich entstanden, auch 5000 Singles, man nennt sie ja auch 7 Inches, diese kleinen. Und da sind auch internationale Künstler dabei, interessanterweise zum Beispiel Bob Dylan oder auch Miriam Makeba. Natürlich wurden die Texte für DDR Schallplatten, einfach die Künstler vorab der Zensurbehörde überführt und überprüft, aber die internationalen Künstler nahm man dann so ein bisschen wohlwollender auf ins Programm, wenn sie dann erklärtermaßen kapitalismuskritisch waren, wie zum Beispiel der frühe Bob Dylan, oder auch antirassistisch und antikolonial, wie im Fall von Miriam Makeba aus Südafrika, die ja gegen das damalige Apartheid-Regime gekämpft hat. Das alles, diese ganzen Geschichten, kennt natürlich Jörg Stempel. Er hat jahrelang die Entwicklung dieses Plattenlabels Amiga entscheidend mitgeprägt und ist de facto dessen Nachlassverwalter. Und heute erzählt er davon.
Vielleicht macht er auch mal eine Nebenbemerkung zu all dem, was nicht bei Amiga erschienen ist, weswegen wir damals immer nach Budapest fahren mussten und für sehr viel Geld da Platten aus dem Westen besorgen. Das gehört ja auch zur Amiga-Geschichte, zur dunklen Seite sozusagen. Der Vortrag heute von Jörg Stempel um 18 Uhr im Bürgersaal im Rathaus Erkner. 10 Euro kostet dort der Eintritt. Vielen Dank, Gukasch.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
You're not golden, and I'm getting tired. Act like you own the place when really you've only just arrived. I caught first glimmers and hides and skins. Look who's all grown up, black swanning about the solar winds. You're gonna lose it all and find yourself on your knees. So get a grip and you might flow, reverse the great slow bleed. I've tried patience, but you always want a war. This house won't tolerate anymore. Stop this right away. Shoulder, folded arms, they're looking up. You've never listened and carry on careless. Regardless, this is not a fire drill. And if we hold any hope, it's harmonic connection in stereo symbiosis. These Legoland empires choking out my now. You're everywhere, everywhere, multiplying around me, child. A strain on my heart, this rock can't tolerate anymore. Stop this right away.
Make it work, baby. 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 Make
Imogen Heap war das, britische Sängerin, Songschreiberin, Elektropop-Produzentin ist sie auch. Hier haben wir sie gehört mit dem Song auf. 7.42 Uhr haben wir es. Und das ist der französische Soul-Spezialist Ben Longle Soul mit dem Song I Just Want You.
Anywhere but here, we both long for excitement and heat. Be strong, it ain't wrong. Come along, we'll get past this someday. This song, this home, candles on, and tonight we gon' play. Everything will turn around. For each bout gets rocky someday. But tonight only one thing to say. I just want you, you, you. Everybody, you, you, you. I just want you, you, you. Ooh, ooh. I just want you.
Gestern Abend hatten wir hier bei Radio 3 eine zweistündige Sondersendung zur Eröffnung der Autorinnen-Theatertage am Deutschen Theater in Berlin. Neben dem großen Berliner Theatertreffen sind diese Autorinnen-Theatertage eins der Schaufenster fürs deutschsprachige Theater. Dort werden die wichtigsten neuen Theatertexte vorgestellt in Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. In den kommenden 10 Tagen werden da am Deutschen Theater 11 Gastspiele zu sehen sein. Und es gibt eine lange Nacht der Autoren mit 4 noch unveröffentlichten Texten. Und unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt, die hat sich die Eröffnung gestern natürlich nicht entgehen lassen. Hallo Barbara, grüße dich.
Guten Morgen, Frank.
Gestern gab es auch eine Eröffnungsrede. Ein Autor aus Togo hat die gehalten. Elemawusi Agbejiji heißt er. Was hat er denn gesagt zum Theater der Gegenwart?
Ja, interessanterweise hat er gar nicht so sehr über das Gegenwartstheater gesprochen, sondern generell über die Wichtigkeit von Kultur. Das war eine kurze Ansprache auf Französisch mit einem kleinen, aber doch treffenden Gedankenspiel. Er hat sich vorgestellt, er wäre Kulturminister und immer, wenn es ums Geld geht, würden seine politischen Kolleginnen sagen, na, aber zuerst müssen wir uns doch um die wirklich wichtigen Dinge kümmern, um Gesundheit und Bildung und Einwanderung. Und deshalb würde er die Tage ohne Kultur verordnen, an denen Musik verboten ist, im Konzert, aber auch auf Handys, auf YouTube, im Radio. Tage, an denen Theater und Fiktion verboten sind, also kein Kino, kein Netflix, keine Shows. Tage auch ohne bildende Kunst. Alle Bilder müssen dann im öffentlichen Raum abgedeckt werden und alle Museen geschlossen etc. Und diese Tage ohne Kultur, die müssten so lange dauern, bis alle die Depression spüren und die Dürre und die Hölle und Kunst und Kultur dann nicht mehr als das Überflüssige abgetan wird, das man in guten Zeiten unterstützen kann. Das war vielleicht ein bisschen pauschal, diese Rede, aber hat doch schön den Blick erstmal über den Tellerrand gehoben für dieses Festival.
Sehr grundsätzliche Eröffnungsrede also. Dann gab es ein Gastspiel aus der Schweiz, aus Basel, die Krume Brot vom Büchner-Preisträger Lukas Bärfuß. Was ist das denn für ein Stück, die Krume Brot?
Das ist ein Stück, das Bärfuß aus seinem neuen Roman jetzt fürs Theater adaptiert hat. Und Bärfuß kommt ja selber aus einfachen Verhältnissen, hat selbst auch einige Zeit auf der Straße gelebt. Und dieses Stück, das erzählt jetzt vom Schicksal einer Frau, eine Tochter von italienischen Einwanderern in der Schweiz, die aufgrund ihres sozialen Backgrounds, auch aufgrund des Rassismus gegen Italiener, nicht aus der Armutsspirale herausfindet. Adelina heißt sie. Und von ihrem Vater, einem Faschistensohn, erbt sie nichts als Schulden. Wir hören mal, wie ihre Mutter sie zwingt, den Schuldschein nach dem Tod des Vaters zu unterzeichnen.
Adelina, jetzt mach doch einfach deine Unterschrift darunter.
Was ist mit den Schulden?
Schulden?
Ihr hattet immer Schulden, sind die auch halbe halbe?
Was weiß ich?
Wie viel?
20.000.
20.000?
Wenn du nicht unterschreibst, dann wird der Gerichtsvollzieher kommen. Unsere ganze Habe wird versteigert. Vielleicht müssen wir das Land verlassen.
Ich will keine Schulden. Die Hälfte von 20.000. Wie lange muss ich dafür arbeiten? 10 Jahre?
Bestimmt nicht. 5 höchstens.
Ich unterschreibe das nicht.
Ja, aber sie unterschreibt dann eben doch in der Not und fängt an, in der Fabrik zu arbeiten, bekommt ein Kind mit einem Mann, der aber dann wegen der strikten Aufenthaltsregelungen zurück nach Italien muss. Und weil sie auch noch Legasthenikerin ist, versteht sie die Kreditverträge nicht, die sie da immer wieder unterschreibt. Ein Mann will sie und ihre Tochter dann unter seine Fittiche nehmen, aber sie will sich auch nicht kaufen lassen, bis sie dann an die Roten Brigaden gerät, eine kommunistische Terrorgruppe, und dann auch letztlich im Gefängnis landet. Und diese Geschichte, die wird jetzt aber anders als im Buch aus der Sicht von Adelinas Tochter erzählt, die im Kinderheim aufwächst und dann von reichen Leuten adoptiert worden ist und die sich dann langsam so an die Biografie ihrer Mutter rantastet.
Also eine sehr harte Geschichte, wie es klingt. Jetzt wurde die inszeniert von Antu Romero Nunes, der eher als so ja verspielter Regisseur gilt. Wie geht das denn zusammen? Wie hat er dieses Stück da auf die Bühne gebracht?
Ja, das ist wirklich das Bemerkenswerte, wie Nunes diesen ernsten und düsteren Stoff mit den Mitteln einer Komödie erzählt. Und das macht er eben wie immer mit ganz einfachen beziehungsweise fast gar keinen Mitteln außer seinem Ensemble. Und es fängt schon damit an, dass die SchauspielerInnen die Gegenstände spielen, die in der Villa der Adoptiveltern dieser Tochter rumstehen. Also ein Schauspieler ist der Plattenspieler, der dann angestellt wird und anfängt zu singen. Eine andere spielt den Spiegel und macht dann immer diese Spiegelungen der Schauspieler. Es gibt die Rollen einer Kerze, eines Seifenspenders. Es wird ein Schuhschrank gespielt und rasend schnell wuseln dann da die Schauspielerinnen umeinander, wenn es dann in ein anderes Zimmer mit anderen Gegenständen geht. Das fand ich am Anfang wahnsinnig irritierend, weil man sich eben aufgrund dieser lebenden Gegenstände gar nicht so sehr auf das konzentrieren kann, was da eigentlich gerade verhandelt wird, was ja sehr ernst ist. Und es ist dann erstmal auch ganz schön albern. Aber es gibt dann auch so kleine Musical-Elemente mit so Italo-Schlagern, die sehr herzerwärmend und komisch sind und einem diese Hauptfiguren bei allem Slapstick dann doch schließlich näher bringen, sodass einem diese doch gut 3,5 Stunden dieses Abends eigentlich wirklich sehr viel kürzer vorkommen.
Klingt jetzt nach einem insgesamt ziemlich guten Festivalauftakt, ja?
Ja, wobei ich schon sagen muss, dass Antu Romero Nunes mit dem tollen Ensemble dem Stück doch deutlich aufhilft. Also Barefoos Text finde ich doch sehr didaktisch und erzählerisch schmal. Der blickt wie im Schnelldurchlauf auf das Schicksal dieser Frau. Also als neues Gegenwartsdrama hat mich das jetzt nicht überzeugt. Aber der Abend als Gesamtpaket, der ist schon sehenswert. Und ich bin jetzt vor allem aber auch auf die Texte gespannt, die es in den nächsten Tagen noch zu sehen gibt. Der tolle Recherchetheaterautor Kalle Fuhr ist da und denkt in seinem Monopoly-Abend über die Schuldenbremse nach. Da freue ich mich drauf. Valérie Gordievs putzbesessener Mann im Text wird in so einer Slow-Motion-Performance in Szene gesetzt, unter anderem. Also es wird viel um soziale und sozialpolitische Themen gehen bei den AutorInnen-Theatertagen in der nächsten Woche.
Und los ging's gestern mit Die krumme Brot von Lukas Barefoos. Das Stück ist heute noch mal zu sehen um 19 Uhr am Deutschen Theater und insgesamt laufen die Autorinnen-Theatertage bis zum 21. Juni. Gestern, wie gesagt, gab's unsere Sondersendung von der Eröffnung direkt vom Festival gesendet. Die 2 Stunden können Sie, wenn Sie mögen, nachhören in unserer Radio 3 App zum Beispiel. Da hatten wir auch Lukas Barefoos im Gespräch dabei. Barbara Behrendt hat berichtet. Ganz herzlichen Dank, Barbara.
Ich danke.
Und hier haben wir Lars Jepsen mit seinem Song Little Explorer.
Kuka keskellä, kuka keskellä, kuka keskellä.
Das ist die finnische Folkband Vertinä mit dem traditionellen Stück Mika Mulla Mielessä. Und hier haben wir den Münchner Musiker Matthias Ruckdeschel mit seinem Stück Mr. Jovanovic.
Herausragender Geiger. Früher Konzertmeister bei den Berliner Philharmonikern, heute tourt er als Solist durch die Welt. Sein Vater war der deutsch-baltische Komponist Boris Blacher. Von ihm stammt dieses Violinkonzert aus dem Nachkriegsjahr 1948. Blacher spielt Blacher, jetzt in Frankfurt. Auch auf dem Programm der traurige Walzer, Vals Trist von Jean Sibelius. Und Rachmaninows dritte Sinfonie. Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt unter der Leitung seines Chefdirigenten Jörg-Peter Weigle und der Geiger Kolja Blacher. Morgen 19.30 Uhr in der Konzerthalle Karl Philipp Emanuel Bach in Frankfurt. Radio 3, wie es euch gefällt.
8 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Der Bürger- und Polizeibeauftragte von Berlin, Oerker, hat ein positives Fazit seiner Arbeit gezogen. Er vermittelt seit 2022 bei Konflikten zwischen Bürgern und der Polizei oder anderen Berliner Behörden. In Bezug auf die Behörden würden über 50% der Fälle gelöst, sagte er im rbb24 Inforadio.
Man muss sagen, die meisten Bürger beschweren sich in diesem Bereich nicht darum, dass sie einen falschen Bescheid bekommen haben, sondern dass sie gar keinen Bescheid bekommen haben und keine Leistung bekommen haben und auch die Behörde nicht kontaktieren können, weil niemand ans Telefon geht. Und das kann man mit unserer Hilfe ganz gut lösen, dieses Problem.
Der Bürger- und Polizeibeauftragte Berlins, Alexander Oerke. Heute wird er seinen Bericht für das vergangene Jahr im Berliner Abgeordnetenhaus offiziell vorstellen. Verteidigungsminister Pistorius ist zu Gesprächen in die Ukraine gereist. Der SPD-Politiker will sich in der Hauptstadt Kiew über die Lage im Land informieren. Außerdem soll es darum gehen, wie Deutschland die Ukraine weiter militärisch unterstützen kann. Schon vor seiner Abreise hat Pistorius gesagt, es gehe darum, dass die Ukraine in eine Position komme, in der Russland zu ernsthaften Verhandlungen bereit sei. Russland fliegt zurzeit verstärkt Drohnenangriffe auf die Ukraine. Zu Beginn der Woche war der größte Angriff seit Beginn des Krieges im Jahr 2022 gemeldet worden. Immer mehr Menschen sind auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung. Das ist das Ergebnis des aktuellen Berichts des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Demnach gab es Ende April weltweit mehr als 122 Millionen gewaltsam vertriebener Menschen. Das sind gut 2 Millionen mehr als im Jahr davor. Blickt man 10 Jahre zurück, hat sich die Zahl der Vertriebenen verdoppelt. Die finanziellen Mittel seien dagegen etwa auf demselben Niveau geblieben, sagte der UN-Hochkommissar Grandi. Am schlimmsten ist die Situation laut den Vereinten Nationen im Sudan, in Afghanistan und der Ukraine. Der Großteil der Vertriebenen lebt laut dem Bericht nicht in reichen Regionen wie Europa, sondern in ärmeren Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen. Bundesjustizministerin Hubig hat sich in die Debatte über die Zurückweisungen von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen eingeschaltet. Die SPD-Politikerin hat Bundesinnenminister Dobrindt zu einer Erklärung aufgefordert. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine.